Das ist eigentlich das ist das Fazit. Alle sollten dieses Buch lesen. Ich wollte eigentlich, wollte ich die ganze Zeit sagen, ja, da wird immer so über Wut gesprochen. Ich bin gar nicht so wütend geworden. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Ich bin doch schon wütend, aber es ist jetzt Gott sei Dank nicht so, dass ich Herzrasen bekommen habe.
Die Leserinnen. Der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara.
Guck, Barbara.
Guten Morgen, Christina. Wir sind wieder da.
Yay.
Live. Nein, wir sind nicht live. Okay. Aber jetzt hier gerade miteinander sind wir live.
Das ist richtig. Barbara, du hattest eine Hausaufgabe von letzter Woche. Darüber haben wir gerade gar nicht gesprochen im Vorgespräch. Oh no.
Der Hund hat sie gefressen.
Da waren komische kosmische Strahlen und dann sind sie einfach in Flammen aufgegangen.
Also das Internet war kaputt.
Ach, nur in Berlin. Hier ging es ganz gut. Nein, wir wollten doch nochmal Evke Rulfes eine kleine Bühne bereiten. Aber witzigerweise habe ich was vorbereitet.
Ach, Gott sei Dank. Ich habe hier gerade schon mein Internetgerät. Ich wollte jetzt hier on the fly recherchieren, aber das muss ich gar nicht.
Nein, Dr. Evke Rulfes.
Und oh Gott, ich habe den Doktor nicht.
Es das tut macht mir sehr, sehr aber leid. Sie sagt den nirgendwo, aber steht da, dass sie promoviert hat. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und hat an der Humboldt-Universität Berlin über, Achtung, die angewiesene Frau Christian Friedrich Germershausen, Hausmutter, also über diesen Haushaltsratgeber, hat sie promoviert. Aha. Deshalb ist es auch ihr Spezialthema. Okay. Mhm. Und im Zuge dessen hat sie sich vielleicht auch überlegt, dass sie ein Buch drüber schreibt. Sie ist außerdem Redaktionsmitglied der Zeitschrift E-Links, Berliner Beiträge zur Kulturwissenschaft, und ist Kuratorin und Autorin. Das klingt nach einem so schönen Leben, dass ich einfach gerne tauschen würde. Das klingt voll spannend. Und ich glaube, sie ist auch eine coole Frau, weil sie sich die Zeit und Mühe gemacht hat, dieses Buch nochmal zu schreiben, wofür ich ihr sehr dankbar bin. Ich packe natürlich auch noch einmal den Link zu ihrer Website in die Shownotes. Das heißt, es geht ein ganz großer Gruß nochmal raus an Evke. Liebe Grüße, falls du diesen Podcast hörst.
Ja, und vielmals Entschuldigung, dass ich das nicht beim letzten Mal schon recherchiert habe. Und gut, dass das die Christina jetzt nachgereicht hat und dass das nicht auf ihrer sehr, sehr langen To-Do-Liste so weit nach hinten gerutscht ist, dass es hinten übergefallen ist.
Das ist so lieb von dir, Barbara, aber du weißt ja, das sind nicht wir, es ist das Patriarchat und die vielen Aufgaben, die wir haben. Und da fällt halt auch mal was hinten runter.
Ja, aber das Patriarchat hat uns nicht davon abgehalten, den Doktortitel und die Historie nochmal nachzureichen, also dich.
Genau, absolut. Aber wir sprechen heute ja jetzt über ein anderes Buch.
Ja, liebe Christina, deine Bühne ist bereitet. Welches Buch hast du uns denn heute mitgebracht?
Ich habe ein niegelnagelneues Buch mitgebracht, das gerade so angesagt ist, dass, wenn ich das richtig gelesen habe, die zweite und dritte Auflage schon raus ist und die Bücher teilweise gar nicht mehr zu bekommen waren. Ich hatte meines allerdings schon vorbestellt und damit schon zum Erscheinungstermin beim Buchhändler bzw. der Buchhändlerin meines Vertrauens schon liegen gehabt und konnte schon lesen. Das Buch heißt »Wir sind doch alle längst gleichberechtigt«. 25 Bullshit-Sätze und wie wir sie endlich zerlegen. Eine wütende Abrechnung mit dem Patriarchat, die jede Frau lesen sollte. Von Alexandra Zykunov.
Dann, damit wir es jetzt nicht dann wieder vergessen, oder, also das war ja nur ich, erzähl doch mal was zur Autorin.
Alexandra ist Jahrgang 85. Sie ist Co-Redaktion.
So ein junger Hüpfer.
Ja, Wahnsinn, oder? Aber alt genug, um ziemlich schlau zu sein. Nein, auch sehr junge Leute sind sehr schlau. Und sie ist Co-Redaktionsleiterin des Brigitte-Magazins Be Green. Sie ist Head of Content Innovation bei Brigitte, was auch immer das ist, und Redakteurin für feministische und gesellschaftliche Themen. Sie hat einen sehr großen Instagram-Account und
der ist fantastisch, der ist ganz fantastisch.
Folgt
ich freue mich jeden Morgen, wenn ich reingucke. Wenn ich mein kleines Insta-Fenster habe.
Ja.
Und dann kommt immer so ein kleiner, mein Herz pocht ein bisschen schneller vor Wut, wenn ich ihre Beiträge lese.
Wir packen auf jeden Fall den Link in die Shownotes. Also wenn du Instagram hast, solltest du ihr folgen unter Alexandra. Und ich glaube, es sind 3 Unterstriche Z. Da ist sie eine sehr reichweitenstarke Stimme, wie ihre Bio sagt. Und sie lebt mit ihrem Partner und zwei Kindern in Hamburg. Und das Buch ist auch gewidmet.
Moment. Sie weiß also, wovon sie spricht.
Ja, auf jeden
Fall. Zwei Kinder.
Zwei.
Also ist ordentlich.
Und ich glaube, das Größere ist schon in der Schule, also Lockdown erfahren. Dieses Buch ist für meinen Sohn und meine Tochter, damit sie in 30 Jahren hoffentlich nicht dieselben Grabenkämpfe ausfechten müssen, wie wir heute.
Oh ja, das wünsche ich mir auch
immer. Erschreckenderweise haben das unsere Mütter wahrscheinlich auch schon gehofft. Das Buch ist Amazon-Bestseller, habe ich ja schon gesagt. Und weil ich das immer so lustig finde, in welchen Kategorien die Bücher dann welche Ränge haben. Es ist Nummer 1 in Mädchenratgeber, Nummer 1 in Gesellschaftskritik, Nummer 1 in Fachbücher Gender Studies. Huh. Mädchenratgeber.
Das ist aber schlau.
Interessant.
Das ist wirklich total gut. Mhm. Also ich hätte das auch gerne als Schulfach. Aber die Schule von meinem großen Kind, da ist das Thema. Also das hatten die schon.
Was denn?
So ein bisschen. Na, Feminismus und so, das schwappt immer mal wieder so ein bisschen durch.
Lustig, dass du es sagst. Ich war ja auf einer Mädchenschule und wir hatten durchaus auch feministisch entflammte Lehrerinnen. Aber mit uns wurde nie konkret über Feminismus so gesprochen, dass ich dachte, das ist mein Thema. Also eigentlich gar nicht. Lag vielleicht auch daran, dass eine katholische Mädchenschule war. Wobei ich finde, in der katholischen Kirche schon allen Frauen schon ziemlich lange klar ist, dass es ein bisschen schwierig das System ist. Denn auch Patriarchat in der Religion ist ein großes Thema. Aber zurück zu unserem Buch. Es ist also, wie gesagt, am 25.02. erst erschienen und geht ab durch die Decke. Es ist ganz süß, weil auf ihrem Instagram-Profil kann man auch nachverfolgen, wie Alexandra so ein bisschen Imposter-Syndrom-mäßig immer sagt, ich dachte, ja gut, ich habe ein paar FollowerInnen, die kaufen vielleicht das Buch und das war's dann auch. Aber dieses Buch kaufen halt auch andere Leute, was ich sehr süß finde, dass sie das positiv überrascht.
Das ist so toll. Das Buch ist toll, der Kanal ist toll.
Das Buch wird ja, und das hat der Titel schon gesagt, mit Wut vermarktet. Mit viel Augenrollen, also auch auf dem Coverbild, das du dir vielleicht schon mal angeschaut hast, liebe Hörerin oder lieber Hörer, rollt Alexandra mit den Augen und greift sich so ein bisschen an die Stirn. Es geht darum, sauer zu werden und wütend. Ja, und ihr Ziel ist es, sozusagen Onkel Heiners Bullshit-Sätze auf Tante Giselas Geburtstagsfeier parieren zu können. Und da kann ich aus Erfahrung sagen, das macht aber eigentlich gar nicht so viel Spaß. Ich glaube, da hast du auch Erfahrungen.
Doch, das macht riesig Spaß. Also ich hier so die letzten Weihnachtsfeiern haben sich da immer so ein bisschen in die Richtung entwickelt. Ich finde, da nimmt auch jeder was mit nach Hause. Man muss halt aufpassen, dass man da trotzdem noch freundlich und versöhnlich am Ende bleibt.
An irgendeiner Stelle muss man halt auch immer die Biege machen und sagen, ja gut, aber jetzt gibt's ja auch Torte.
Aber also ich finde, man sollte da auch alle Generationen mit einbeziehen. Und jeder hat da einen anderen Wissensstand und einen anderen Erfahrungshintergrund. Und da lernt man auch eine Menge.
Richtig.
Man lernt ja auch voneinander.
Ja.
So, also niemals hier ausschließen und Wände hochziehen und alle mitnehmen.
Sie sagt ja, das ist ein Buch, das jede Frau lesen sollte. Ja, absolut. Mhm. Und diese Bullshit-Sätze sind wirklich ganz gute Aufhänger. Also ich finde die Struktur des Buchs sehr interessant. Da steht zum Beispiel ein Bullshit-Satz wie, hast du ein Glück, dass dein Mann zu Hause so viel hilft? Und man denkt so, okay, was kommt jetzt? Und dann geht sie halt im Nachgang auf den ganzen Kontext ein.
Wirklich, du fragst dich, was kommt jetzt?
Aber es ist ja interessant zu lesen, ne? Also ich meine, wir sind ja jetzt auch schon knietief im Thema. Jetzt stell dir mal vor, du bist Manuela und hast darüber vielleicht noch nicht so viel dir Gedanken gemacht, ja?
Und das Baby ist 2 Monate alt.
Ja, oder die Kinder sind 3 und 4,5.
Nee, da bist du schon voll drin. Also wirklich, da bist du, also da ist überhaupt gar keine, also da gibt's überhaupt nichts. Da bist du sowas von drin. Also entweder im Burnout, in der Depression oder in der Ehekrise.
Ja, aber jetzt stell dir vor, du hast dich mit Feminismus noch nicht auseinandergesetzt. Und ich glaube, wir gehören schon zu einer recht interessierten Zielgruppe. Aber es gibt ja durchaus Frauen. Und ich habe auch ein paar in meinem Freundeskreis, die wirklich sich über sowas keine Gedanken machen. Also die sehen schon, ah, da gibt es Ungleichheit und manchmal muss ich dann eben meine Rechte einkämpfen, aber dass es nicht an ihnen persönlich liegt, sondern dass es strukturelle Probleme sind, dass das System gegen sie arbeitet. Das ist, glaube ich, nicht allen Frauen klar. Und bei diesem ersten Satz zum Beispiel ist es so, dass sie sagt, naja, aber gut, das ist ja nicht, das ist ja auch seine Aufgabe, ja, wie wir schon bei Mental Load auch so ein Zitat hatten, das ist auch dein Haushalt, das sind deine Socken, das ist dein Geschirr, es ist dein Abendessen, ja, und das sind auch deine Kinder, du hilfst hier nicht, sondern du übernimmst einen Teil deiner Verantwortung. Und so hangelt sie sich von Bullshit-Satz zu Bullshit-Satz, liefert immer wieder Studien, zeigt auch, dass sie auch all diese Bücher gelesen hat. Übrigens alle Freundinnen und Freunde von Annalena Baerbock. Es gibt ganz viele Quellen, ja, können hinten alles nachschlagen und weiterlesen. Und was ich aber ganz süß finde, ist, sie führt auch so eine Art Selbstgespräch in diesem Buch. Da wären wir wieder bei diesem lustigen Imposter-Syndrom, weil sie teilweise sich selbst ins Wort fällt und sowas schreibt wie hier auf Seite 17. Ach komm, Alex, jetzt sei mal nicht so korinthenkackerisch, könnte man jetzt sagen. Es ist doch nur ein Wort, ist doch klar, was damit gemeint ist. Ja, würde ich da antworten, Sprache schafft nun mal Realitäten. Und das ist auch so ziemlich die Art und Weise, wie sie das Buch schreibt. Ein bisschen flapsig, überspitzt manchmal. Nein, falsch, zugespitzt, sehr pointiert. Sie schreibt nicht um den heißen Brei rum. Sie schreibt sehr gut lesbar, lustig. Sie schreibt auch manchmal zum Beispiel einfach nur den Satz, okay, atmen. So wie wir eben auch sprechen würden, ja. Deshalb lässt sich das Buch wirklich super gut lesen. Ist damit auch sehr gut zugänglich für wirklich jede Art von Leserin. Also auch wenn du sonst nur romantische Liebesgeschichten liest, hast du hier ein Buch, was du wegschmökern kannst und was Spaß macht. Was ich aber interessant finde, ist, dass sie eben anhand dieser Bullshit-Sätze sehr gut ausklamüsert, was schief läuft. Was mir ein bisschen zu knapp kommt, ist, was mache ich denn jetzt mit meiner Erkenntnis? Also der nächste Schritt fehlt so ein bisschen. Was mache ich denn jetzt mit meinem Mann? Also diese Wut, sie sagt ja auch, ganz am Anfang, dass Frauen suchen sich ihr Leben nicht so aus, sondern sind strukturell benachteiligt. Und das sollte jede Frau verstehen lernen. Und deshalb wählt sie die Wut als Mittel. Und zwar zitiert sie da auch im Moment, im Vorwort, zitiert sie die Autorin Kiani Sophia Höder. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und die sagt, um Wandel herbeizuführen, braucht es Wut. Und Wut ist ja bei Frauen nicht gern gesehen. So, jetzt bist du also knallwütend und legst das Buch jeden Abend zur Seite und bist stinksauer und merkst langsam, scheiße, hier läuft ja total viel falsch. Aber sie müsste jetzt eigentlich am Ende, ganz am Ende dieses Buches, nicht nur auf Onkel Heiner eingehen, den sie, glaube ich, aber auch anders nennt. Günther, glaube ich. Nee.
Günther, es ist der Onkel Günther. Günther,
ja. Das schließe ich aus, weil mein Papa heißt Günther. Und mein Papa ist cool. sie geht immer auf Onkel Günther ein. Gut, mit Onkel Günther kann ich am Ende des Buchs gut streiten, weil ich geile Zahlen an der Hand habe und verstanden habe, worum es geht. Womit ich ein bisschen stehen bleibe am Ende ist, dass mein Hauptansprechpartner nicht Onkel Günther ist, den treffe ich immer nur auf Tante Giselas Geburtstag, um in diesem Bild zu bleiben. Jeden Tag treffe ich aber meinen Mann und ich habe sehr viel gelesen, was da falsch läuft. Und da lässt sie einen am Schluss so ein bisschen stehen. Da hätte ich mir zumindest so ein, und jetzt liest dieses Buch und mach da weiter. Aber auch du hast reingelesen, Barbara, sag was dazu.
Also ich finde nicht, dass das ihre Aufgabe ist. Da muss sich jede selber überlegen, wie sie jetzt damit umgeht. Aber was wahnsinnig wichtig ist, ist, dass halt diese Wut entfesselt wird. Und jetzt möchte ich mal ein Beispiel aus einem anderen Themenfeld anbringen. Ich denke aber, dass diese Dinge sehr, sehr nah miteinander verwandt sind. Entwicklungstrauma. Wenn du nämlich als Kind in einem Haushalt aufgewachsen bist, wo es Eltern gibt, die dich vernachlässigen, emotional unzulänglich sind, du bist emotionaler und physischer Gewalt ausgesetzt, was auch immer, dann ist es so, dass dein Kindergehirn sagt dann nicht, ich habe aber scheiß Eltern, die sollen mal zur Therapie, sondern sie sagen sich, okay, das dein Kindergehirn sagt, da muss dann mit mir was nicht stimmen, weil wenn ich total richtig wäre, dann wären meine Eltern ja auch so nett, wie ich das in den Medien und bei anderen Kindern sehe. Das heißt, ich muss mich wahnsinnig anstrengen und wenn ich mich total anstrenge, dann ändert sich diese Situation auch. Das ist, damit man in einer extrem beschissenen Situation Kontrolle bekommt. Kontrolle über, was mit dir passiert. Du hast eigentlich überhaupt gar keine Kontrolle. Was auch immer du tust, es wird nichts ändern. Du musst das jetzt 18 Jahre aussitzen. Aber du hast, das ist mental für dich besser. Ansonsten bedeutet es, okay, das war's jetzt hier. Niemand kümmert sich um mich, ich sterbe. Und ein bisschen ist es so, das klingt jetzt auch überspitzt, aber so, in diesem System sind wir Frauen halt drin. Okay, wenn ich mir jetzt einrede, dass ich habe Kontrolle, weil ich kann einfach die noch bessere Mutter sein, meine Kuchen können noch schöner sein, meine Kindergeburtstage können noch schöner sein. Wenn ich mich total im Job anstrenge, dann bekomme ich ganz bestimmt diese Beförderung. Erkennst du Ähnlichkeiten? Das ist eine Überlebensstrategie. Das ist eine Überlebensstrategie in einem beschissenen System, an dem wir jetzt erstmal nichts ändern können. Aber wenn du später erwachsen bist, handelst du halt, wenn du dieses Entwicklungstrauma hast, handelst du immer noch genau so. Aber irgendwann muss dir klar werden, und das ist dann ist auch so ein bisschen hier aus dieser Suchttherapie, du Rock Bottom. Tiefer geht's nicht. Und was dich dann da rausholt, ist halt die Wut. Die Wut daran, was dir angetan wurde. Und dann kannst du Schritte gehen, dann kannst du Therapien gehen, angehen, dann kannst du Bücher lesen, dann wird dir langsam klar, was ist denn da schiefgelaufen? Und wie komme ich da raus? Es ist ein ewig langer Prozess, aber es fängt an mit der Wut. Und genau das Gleiche, du beginnst mit der Wut und das gibt dir den Anschub, ein System zu ändern, beziehungsweise dich erstmal zu ändern, also deine Sicht auf Dinge zu verändern. Und ohne diese Wut passiert es nichts. Dann versuchst du einfach noch mehr zu kompensieren und noch besser zu sein und noch angepasster.
Sehr guter Punkt. Noch eine Sache, die mir aufgefallen ist in dem Buch, nämlich, dass du deine Sicht ändern musst auf Dinge. Sie schreibt in dem Buch ganz oft, da geben sich Patriarchat und Kapitalismus High Five, ja, weil du bist als Frau und again, excuse my French, von zwei Systemen gefickt, ja, vom Patriarchat, das dich niederdrückt und vom Kapitalismus, der davon profitiert. Und ich finde, aber das ist vielleicht nur mein persönlicher Gedankengang gerade und vielleicht geht es tatsächlich auch zu weit, aber sie schreibt viel eben auch davon, wie Frauen eigentlich ja mehr arbeiten wollen und auch von dieser Zerrissenheit. Also sie schreibt, die meisten Frauen wollen gar nicht in Teilzeit arbeiten. Die meisten Frauen erwarten aber wiederum von anderen, also von Frauen, dass sie ganz lange zu Hause bleiben bei ihren Kindern und dann maximal Teilzeit arbeiten. Wir sind selbst total zerrissen. Ich hätte ganz cool gefunden, ein bisschen mehr Kapitalismuskritik. Es gibt ja andere Ideen, wie die Welt laufen könnte. Da wären wir wieder bei meinem Lieblingsthema Grundeinkommen. Wo ich auch ein ganz fantastisches Buch habe, das mir gerade nicht einfällt, das ich ganz oft verschenke und das ich in die Shownotes packe. Da hätte ich mir noch einen Twist gewünscht, weil wenn wir schon über verdammt nochmal falsche Systeme sprechen, dann hätte das ganz gut gepasst. Aber okay, ich sehe ein, das führt vielleicht zu weit.
Ich finde, das ist auch wirklich nicht die Aufgabe des Buches. Also das, was sie sich vorgenommen hat, das erledigt sie ganz bravourös. Input zu geben, Denkanstöße und wütend zu machen. Und das perfekt, wirklich. Könnte ich mir jetzt nicht besser vorstellen.
Aber denkst du nicht...
Und alles andere, das arbeitet dann in dir. Und dann kannst du dir überlegen, okay, wie gehe ich persönlich denn jetzt damit um? Also hole ich mir noch mehr Bücher, schreibe ich mich bei einer Partei an, gründe ich eine AktivistInnengruppe, was auch immer. Das Grundproblem, und das hattest du ja am Anfang auch schon gesagt, ist, dass sich ganz viele nicht darüber im Klaren sind, dass wir hier in einem ungerechten System leben. Und das ist auch ein ganz schönes System, ganz schönes Zitat aus einem anderen Buch, was später nochmal kommen wird. Das System ist nicht kaputt, das System ist ungerecht, damit es funktioniert. Das ist so gebaut. Das ist genau so gewollt, so wie es jetzt ist und so, wie es sich anfühlt.
Ich glaube, was auch interessant ist, ist, dass man danach die Welt auf jeden Fall anders sieht. Das schreibt sie auch selber, dass ihr Mann ein sehr geduldiger Mann ist, der immer aushält, wie sie sich aufregt, wenn die Hollywood-Filme gucken und sie total ausflippt. Da schreibt sie auch über diesen Test, Name vergessen. Das habe ich nicht vorbereitet, aber es gibt diesen lustigen Test, wo man die Filme analysieren kann, irgendwas mit B. Und dann kannst du überlegen, die weiblichen Hauptfiguren haben die Vornamen und sprechen sie miteinander.
Oh ja, ah ja, ja, ja. Das kommt übrigens auch vor in dem Unsichtbare Frauenbuch.
Ja,
über die Repräsentanz von,
so ähnlich.
Ja, ja, von Frauenfiguren in dem, was wir in Medien sehen. Also in Filmen, in Serien, in Computerspielen, in Kinderfilmen. Ja. In Comics, ja. In Büchern, was auch immer, völlig unterrepräsentiert. Die unsichtbare Frau.
Ja, mein schlimmster Disney-Film übrigens, kleines Bonmot von mir, ist Cinderella. Wenn ich Cinderella gucke, werde ich so krass aggressiv. Und das Einzige, was Cinderella noch rettet, ist die Neuverfilmung, witzigerweise, weil Cinderella nicht mehr so krass passiv ist, sondern weil diese devote Haltung von Cinderella ihrem Schicksal gegenüber, ja gut, dann bleibe ich hier und arbeite jetzt für euch, die wird jetzt durch eine Bitte ihrer Mutter erweitert, sei mutig und freundlich. Das ist so ein bisschen besser. Du musst dir die Neuverfilmung mal anschauen. Das gibt dem Ganzen eine neue Dimension und versöhnt mich ein bisschen. Aber, ja klar, bei Paw Patrol haben sie jetzt noch eine zweite Hündin eingeführt, aber es sind immer noch sehr viel mehr Hunde. Ich möchte auf keinem Kindergartenhof rumspielen, wenn es nur eine Frauenrolle gibt, ja. Wie kacke ist das? Andererseits, gut, warum kann die kleine Helena nicht auch Marshall sein? Ja, gut, ist ein anderes Thema. Aber
darüber sollten wir noch mal eine ganze Folge machen.
Auf jeden Fall.
Die Serien für kleine Jungs, die haben immer eine Mission, da gibt's immer den Helden. Und die Serien für kleine Mädchen, das ist eine Gruppe von Frauen, die ihre Konflikte und Dinge untereinander austragen und nebenher passieren so Dinge.
Das ist absolut richtig. Was mir gut gefallen hat, aber als konkrete Handlungsanweisung sozusagen im Buch, auch wenn mir hinten raus so ein bisschen gefehlt hat, du bist jetzt wütend, mach was draus, schau dir die Sachen mit klarem Blick an, sprich mit deinem Mann, ja, veränder dein Privates, weil sie schreibt zum Beispiel auch hier, das Private ist politisch nicht nur, was Care-Arbeit angeht, sondern was ich sehr interessant fand, war auch, wir Mütter leben unseren Töchtern ja auch was vor. Unser Freizeitverhalten werden unsere Töchter kopieren. Das heißt, wenn ich bis spät abends, wenn alle schon auf dem Sofa sitzen, noch Wäsche aus der Maschine hole, die Küche aufräume, noch ein bisschen was wegfalte, nochmal das Waschbecken auswische, dann wird mein Kind irgendwann auch sehen, okay, Mutti setzt sich nie hin. Das ist übrigens bei uns so ein geflügeltes Wort. Die Frauen in meiner Familie setzen sich nie hin. Wenn ein großes Essen auf dem Tisch ist, wir rennen immer noch rum. Möchte noch jemand was trinken? Gott. Soll ich jetzt noch mal Spätzle warm machen?
Christina.
I know.
Christina, tu's.
Ich brauche diesen Podcast. Du weißt jetzt, warum ich diesen Podcast brauche.
Ziviler Ungehorsam. Aber total gut, dass du es jetzt nochmal anbringst. Das ist alles aus dem Kapitel Frauen wollen die Verantwortung zu Hause gar nicht abgeben. Nicht wahr? Und da kommt nämlich auch mein Hassbegriff. Ich krieg da immer Anfälle. Maternal Gatekeeping.
Oh.
Da gibt's ein paar Artikel auf spiegel.de. Echt, also die könnte ich hauen. Also als ob man sich das jetzt selber, Frau sich das selber ausgesucht hätte. Also ich meine, da ist man eh schon der Arsch, der alles machen muss. Und dann gibt's dafür dann auch noch so ein Wort, aber du hast es gar nicht abgegeben. Du willst das einfach immer alles selber machen. Ja, weil es ansonsten scheiße läuft und weil das ganze System, was ich mir hier seit Jahren aufgebaut habe, zusammenbricht, wenn hier Monsieur einmal kurz reinschneit und alles falsch macht. Und da sagt sie dann nämlich auch, wenn man das mal als, wenn man das Ganze mal als Familienunternehmen oder als Unternehmen betrachten würde, kannst du ja auch nicht einfach in ein Projekt reinmarschieren und sagen, ich mache das jetzt hier mal alles anders. Und dann gucken sich alle an und sagen, hä, aber wir machen das doch hier seit 10 Jahren genauso und es läuft total gut. Was willst denn du jetzt? Nö, nö, das machen wir jetzt alles anders und wenn ihr dagegen redet, dann bin ich beleidigt.
Ich habe dafür eine Lesestelle mitgebracht, Barbara. Da klebt bei mir hier der grüne Zettel mit einem P, der einzige Zettel mit Beschriftung.
Okay, super. Und genau, ich wollte nur noch sagen, also dieses Maternal Gatekeeping, das wollte ich schon in einigen Folgen anbringen, dass es nicht zur Weißglut bringt. Und dass sie diesen, dass sie den Gegensatz dazu hat, dass Paternal Underperforming.
Das war der größte.
Kann man jetzt, ja. Oh, das kann man jetzt jedem entgegensteuern. Ja, dann streng dich halt mal an. Auf der Arbeit klappt's ja auch. Da machst du ein paar Fortbildungen und dann kannst es.
Und das war der größte Aha-Effekt. Also wir sind ja jetzt gerade knietief auch in den Themen drin, ne? Aber Paternal Underperformance, it blew my mind, ja. Das hat bei mir richtig Boom gemacht, wo ich dachte, wow. Und ich rede aus dem Nähkästchen, wenn ich sage, das war sozusagen, Bezug nehmend auf die letzte Folge, das war der Biomüll, ja. Das war der Biomüll meiner letzten Beziehung. Paternal Underperformance. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich gehe auch schwer davon aus, dass keiner meiner Männer das hier hört. Aber ich habe eine Lesestelle mitgebracht. Achtung, Öhrchen gespitzt.
Los geht's.
Seite 91 in meiner Auflage zumindest. Ah, übrigens, die Seitenzahlen in der Inhaltsangabe und die tatsächlichen Seitenzahlen der Kapitel stimmen nicht überein, falls jemand vom Verlag diese Folge hört. Könnt ihr dann nochmal für die nächste Auflage draufschauen.
Dann musst du vielleicht nochmal schauen, welche Auflage du hast.
Die erste. Also, Achtung, jetzt geht's los. Wir wären hier bei Paternal Underperformance und Maternal Gatekeeping und warum Frauen nicht alles abgeben. So, sie schreibt, denn sorry, wenn Markus sagt, Martina, du hast dir da zwar mühselig ein System aufgebaut und kennst die Zielgruppe, in Klammern aka Baby, und ihre Bedürfnisse ganz gut, aber ich mach's jetzt auf meine Art und wenn du das nicht akzeptierst, mache ich halt gar nichts mehr, ist das schon ein bisschen lächerlich. Wenden wir hier meine Lieblingsforderung an, Care-Arbeit zu bezahlen und Care-Arbeit wie echte Arbeit in einem kleinen, feinen Familienunternehmen zu betrachten, dann ist es doch in etwa so, als würde jemand in eben diesem Unternehmen sagen, hey Martina, ich bin neu hier und kenne die Abläufe nicht. Ich werde aber nicht auf deine Expertise hören, du, die das schon seit Monaten macht, stattdessen mache ich es einfach auf meine Art. Und wenn du das blöd findest, bist du eben doof und dann will ich auch nicht mehr für dich arbeiten. Hör mal, Markus, bei jedem anderen Jobprojekt entwickelst du doch auch geradezu Herkuleskräfte, schiebst Überstunden, arbeitest dich in neue Bereiche ein, aller Kritik zum Trotz. Aber wenn ich Martina auf eine falsch gekaufte Windelmarke aufmerksam mache, zu Recht übrigens, weil sie einen Wissensvorsprung hat, samt nachts ausgelaufener Windel, schreiendem Baby, nasser Matratze, Bettbezug und Schlafsack, die sie mitten in der Nacht wechseln musst, weil du am nächsten Morgen früh ins Büro musst, verschränkst du die Arme und sagst, dann mach doch deinen Scheiß alleine? In welchem Unternehmen wäre so eine Arbeitseinstellung bitte in Ordnung? In welcher Branche würde man für so ein trotziges Verhalten denn nicht abgestraft werden? Offenbar in der Care-Branche.
Können wir bitte, wenn wir die Folge schneiden, jetzt hier so einen Applaus reinmachen?
Ja. Yay! Ansonsten machen wir das nicht und lassen es so, weil es ist auch ganz süß, wenn wir das sagen. Und sie zitiert hier übrigens noch eine ganz spannende Studie, die möchte ich euch nicht vorenthalten in diesem Podcast, als weiteren Anreiz, dieses Buch zu lesen. Und zwar von Gemma Hartley in ihrem Buch Es reicht. Es gibt eine britische Umfrage unter 2000 Menschen, bei der die befragten Männer zugaben, bei Hausarbeit tatsächlich absichtlich schlecht zu performen, um hinterher damit noch nicht nochmal belästigt zu werden. Also, sie fasst es nochmal zusammen. 30% der erwachsenen Männer, das ist jeder dritte Typ in unserem Freundeskreis. Und sie schreibt, na, geht ja auch gerade gedanklich die Paare in eurem Umfeld durch? Ich muss es einfach noch einmal auf meiner Tastatur gehen lassen, schreibt sie. Also, men deliberately do housework badly to avoid doing it in the future. What? What?
Das ist ganz schlau. Also, ehrlich gesagt, habe ich das als Teenager auch gemacht, um den Geschirrspüler nicht nochmal ausräumen zu müssen.
Ich habe das einmal gemacht in meinem ersten Praktikum beim Radio. Es war morgens um 5 und ich sollte Kaffee kochen. Ich musste nie wieder Kaffee kochen.
Oh, Kaffee kochen, anderes Thema, macht mich wahnsinnig wütend. Dass man als Frau dann immer, ah ja, mach doch hier nochmal kurz Getränk. Warum? Was? Hä? Bin ich die Einzige mit Armen?
Ja, Bei uns ist es anders. Ich darf die Kaffeemaschine nicht anfassen. Es ist ein anderes Thema. Also, ich darf schon, aber dann mache ich es auf. Das ist praktisch eine Maternal Underperformance in dem Fall. An der Kaffeemaschine.
Apropos, jetzt muss ich es doch nochmal loswerden. Ein kleines Beaumont meiner Erwerbsgeschichte. Ich habe mal angefangen in einem sehr kleinen Laden. Es waren sehr wenig Mitarbeiter und die haben auch gerade, nennen wir es Start-up. So. Und dann kam der Chef irgendwann auf die Idee, um Geld zu sparen, dann könnten wir reihum, also wir lassen das mit der Putzfrau und ihr saugt einfach das Büro reihum. Und das war so als Ansage, da bin ich ausgerastet. Er hat gesagt, ich glaube, wir müssen jetzt ganz dringend über eine Gehaltserhöhung sprechen, weil wenn mein Lohn geringer ist als der eurer Putzfrau, dann läuft hier irgendwas ganz falsch. Und ich werde auf gar keinen Fall irgendein Putzgerät hier anfassen.
Umgekehrt hatte ich mal einen Arbeitskollegen, der saß in einem Büro vor einer Schrankwand mit seinem Schreibtisch. Und wir hatten so eine Fachzeitschrift, die war immer im Umlauf im Büro mit so einem Umlaufzettel, da konnte man dann unterschreiben. Und der Schrank, in dem wir diese Zeitschriften aufbewahrt haben, der war direkt hinter seinem Schreibtisch. Und er hat sich geweigert, diese Zeitschriften abzulegen mit den Worten, das steht nicht in meiner Arbeitsbeschreibung. Think about it. Hätte ich das gemacht? Jemals? Nein. Deshalb bekommst du jetzt heute das Wow der Woche, Barbara, dafür, dass du nicht den Staubsauger in die Hand genommen hast.
Ich fand mich damals auch sehr empowered, weil alle KollegInnen waren dann so, oh ja, okay, ja, kein Bock, aber machen wir halt. Und ich so, wir machen hier gar nichts. Ich gehe da jetzt sofort hin und dann klären wir das. Aber weil wir jetzt gerade auch schon bei Bezahlung und Geld, dieser Art Care-Arbeit, da hat sie nämlich, mir fällt ein, sie hat doch schon auch echt einen ganz guten Ansatz eingebracht, den ich davor auch noch nicht gelesen habe. Und zwar erstens, dass man, wenn man hier Erwerbsarbeit und Care-Arbeit gleichzeitig, wieso hat man denn dann nicht auch mehr Anspruch auf Urlaubstage? Was ist denn mit Care-Urlaubstagen? Das hatte ich schon mal einmal gefordert als kleine Story-Highlight. Als es darum ging, dass ich wäre auch damit zufrieden. Also erstens, Frauen sind wahnsinnig erschöpft und zweitens hier 20% Gender Pay Gap. Ich, im ersten Schritt wäre es auch okay, wenn ihr mir das in Urlaubstagen auszahlt. Ja, genau. Also da habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass das auch in anderen Köpfen rumschwirrt. Also Care-Urlaubstage und auch ein Riesenproblem. Was macht man denn, wenn man als Haupt-Care-Verantwortliche, ich sag's jetzt mal, ich gender's mal nicht ganz provokant, krank wird. Da müsste es doch eigentlich auch Krankenanspruch geben, also Krankengeld, damit man einen Ersatz dafür anstellen kann. Und das ist auch überhaupt gar nicht so weit hergeholt, weil in den Niederlanden gibt es zum Beispiel die Frau, die 2 Wochen nach der Geburt des Kindes kommt und sich bis zu 8 Stunden am Tag um Haushalt und andere Kinder kümmert. Bumm.
Ich finde vor allem gerade in Corona ist dieses Problem nochmal richtig krass aufgetreten, denn ich habe mich so oft gefragt und toi 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 auf Holz klopfen, ich klopfe auf meinen Kopf, wenn beide Eltern an Corona erkranken, also so richtig, so mit Fieber und Schüttelfrost und hinliegen und nichts mehr können, also so wie eine krasse Grippe, also das heißt nicht, dass ich Corona verharmlose, aber im Moment die aktuelle Variante ist ja wie eine krasse Grippe. Und zum Glück nicht mehr schlimmer. Oder für die meisten Menschen nicht mehr schlimmer. Ist es jetzt neutral genug? Auf jeden Fall stell dir vor, beide Eltern werden sehr krank. Wer kümmert sich um die Kinder, das Kind? Und jetzt, aber noch krasser, was passiert mit Alleinerziehenden? Ja, was passiert denn, wenn du alleinerziehend bist? Du hast kein Sicherheitsnetz und nicht die Großeltern oder irgendwas. Und du hast einen Blinddarmdurchbruch. Wo gehen denn dann die Kinder hin? Also das sind alles Fragen, über die macht sich niemand Gedanken.
Genau, und über die macht man sich nicht aus Versehen Gedanken, sondern weil das System Care-Arbeit nicht entlohnen möchte.
Ich finde auch gut, dass sie explizit auf Alleinerziehende eingeht, um einfach auch nochmal das Licht sozusagen, den Scheinwerfer darauf zu lenken, auch für Leute, die vielleicht da nicht so viel also Frauen, die nicht so viel Berührungspunkte dahingehend haben oder vielleicht manche Dinge auch nicht so klar sehen und auch die politische Forderung, dass Alleinerziehende und Elternteile, also kleine Familien mit nur einem Elternteil als vollwertiges System angesehen werden. Und auch da wieder, ich mag das Wort nicht, weil ich es schwer aussprechen kann, die Misogynie des Patriarchats, also der Frauenhass eigentlich, dass ja eine Kleinstfamilie nicht, das kann ja nur ein Übergangsmodell sein, schreibt sie. Denn das Ziel muss ja immer sein, dass die Frau eigentlich wieder einen netten Mann findet. Ja? Und da können wir nochmal an anderer Stelle drüber sprechen. An den Punkt bin ich nämlich schon mal gekommen. Das Namensrecht in Deutschland ist auch aus den 50er Jahren. Denn auch da ist es eigentlich das Ziel, dass die Frau wieder irgendeinen netten Mann findet und das andere Balk einbenannt wird. Wenn nicht adoptiert, einbenannt, damit alle gleich heißen. Aber umgekehrt, dass nach Scheidungen die Kernfamilie den gleichen Namen hat. Und wenn alle sich einig sind, es ist nicht möglich. Das Kind kann nie wieder seinen Namen wechseln. Also ich hoffe, angeblich steht es im aktuellen Regierungsprogramm, dass sie das ändern wollen und dass Doppelnamen wieder eingeführt werden und dass es da mehr Handlungsspielraum gibt. Aber es ist das ist kinderverachtend und familienverachtend.
Christina, du bist jetzt über sehr viele Themen drüber gegangen.
Hobbel die Bobbel.
Ja, ich würde doch da gerne nochmal drauf eingehen.
Aber ich stelle das Buch vor, Barbara. Und ich habe hier immer noch einen sehr großen Aha-Effekt im Ärmel, den ich auch noch besprechen möchte.
Okay, ich gehe kurz auf deine 3 bis 4 Punkte. Ich hoffe, ich erinnere mich noch dran. Kurz gehe ich drauf ein. Und danach kommt das Aha-Erlebnis. Okay, fangen wir mal von hinten an mit dem Namensrecht. Das war nämlich auch eine Sache, da bin ich nicht ganz dazu gekommen, als die Erfindung der Hausfrau vorgestellt wurde. Ich mache aber noch ein Zitat raus in unseren Instagram-Kanal. Das begann ja schon in der Aufklärung. Die Aufklärung war ja wahnsinnig frauenfeindlich. Ja, alle bekommen jetzt Rechte. Also alle außer die mit den Brüsten, die mögen wir nicht. Da ging es nämlich auch darum, dass es ja auch, da wurde es dann mit der Natur erklärt. Das natürliche Streben der Frau ist, komplett im Mann aufzugehen. Das heißt, ihr selbst hinten, also das geht alles auf. Alles, was sie tut, macht sie, damit der Mann scheinen kann. Und dann ist es natürlich auch selbstverständlich, dass sie ihren Namen aufgibt. Weil sie ist ja quasi der Mann am Ende. Also Teil des Mannes. Also so ein, ist da so rein.
Eine Rippe.
Diffusiert. Diffudiert. Wie ist das Wort? Ja, genau.
Osmose.
Eine Rippe des Mannes. Osmose.
Oder war das andersrum? Ich frage meine Bio-Freundin.
Das ist ja die lange Geschichte und da sollte man sich wirklich dreimal überlegen, was für einen Namen man annimmt, ob man wirklich in dieser Tradition weiter agieren möchte. Deswegen danke an die Ampelkoalition, dass sie sich dieses Themas mal angenommen hat. Da kann man ja auch einfach drüber sprechen, aber dass es überhaupt ein Thema wurde. So. Jetzt mal gucken, ob ich mich noch an andere Dinge erinnere, die ich gerne nochmal anbringen wollen würde. Zum Thema Krankenstand während Corona. Also ich habe ja ein Baby bekommen während Corona und das war alles ein bisschen schwierig im Krankenhaus und mit Baby-Intensivstation. Na egal, auf jeden Fall stand ich dann da, frisch entlassen mit Neugeborenem und das Homeschooling ging weiter. Dann habe ich an die Klassenlehrerin geschrieben, meinte, ich bin also eigentlich, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, bin ich jetzt 8 Wochen krank geschrieben. Ich kann jetzt auch gar kein Homeschooling machen. Weil, also ich kann eigentlich kaum stehen. Dann hat sie zurückgeschrieben, ist mir egal. Ihr Problem.
Aber im Prinzip haben die Kinder das doch auch alleine gemacht. Ich meine, es ging ja nicht darum, dass du das Kind unterrichtest. Das wurde mir immer gesagt. Sie sind keine Lehrerin. Fragen Sie nicht nach Hilfe. Ja, fragen Sie nicht nach Hilfe. Wie Sie das dem Kind erklären, ist nicht Ihre Aufgabe. Ach so, hier ist aber sonst keiner.
Ja, genau. Also es hat mich wahnsinnig aufgeregt. Die Situation hat mich krass aufgeregt. Die Unsolidarität dieser Klassenlehrerin. Hat mich auch krass aufgeregt und dann habe ich auch weitergedacht, wie ist denn das? Wie ist denn das in Corona, wenn man krank ist, wenn man im Krankenhaus liegt, wenn da gar nichts mehr geht? Und dann muss man sich trotzdem überlegen, wie dieses scheiß Homeschooling weiterläuft, weil ansonsten ist das Kind abgehängt und sein Leben ruiniert?
Ja, wenn du jetzt, sagen wir mal, dir die Hüfte brichst und 4 Wochen weg bist, dann kannst du dein Kind gleich 2 Schulsysteme runternehmen, wahrscheinlich. Weil dann fehlt ihm einfach mindestens ein Monat. Pech gehabt. Es gibt niemanden, der das auffängt. Und ich finde auch, je länger diese Krise geht, desto, also, das interessiert keinen. Es kommt immer noch nichts. Ich warte immer noch, dass irgendwann mal was kommt. Hallo, wir sind immer noch da.
Ja. Ja, naja, genau. Also, letztendlich lag ich dann wütend und erschöpft auf dem Sofa und habe von da aus das Homeschooling betreut. Dreh doch bitte mal jetzt den Monitor. Ja, okay. Zeig's noch mal, halt noch mal hoch. Ja, oder gib mir einfach das Buch, dann lese ich dir das hier vor.
Während ich stille.
Genau, während ich stille.
Ja, super.
Ein Traum war's. Okay. Mir fällt jetzt nichts Dringendes mehr ein, was ich noch dem anfügen müsste. Von daher, Trommelwirbel, der große Aha-Moment.
Mein zweiter großer Aha-Moment nach dem Paternal Underperformance-Thema ist ein anderes Thema. Und da kommen wir zu Bullshit-Satz. Ach, schade, dass sie die nicht durchnummeriert hat. Dann hätte der auch eine Zahl. Aber es gibt auch den Bullshit-Satz, Frauen müssen ihre Typen halt einfach mal auf den Pott setzen. Schreibt sie genau so. Mit anderen Worten, dann musst du halt zu Hause mal richtig Rabatz machen. Und sie schreibt ganz klar, das geht nicht. Also nicht nur bei Männern, die vielleicht ein Suchtproblem haben oder vielleicht auch erkrankt sind, depressiv sind, gewalttätig. Nein, da kannst du niemanden auf den Pott setzen. Ja? Ich möchte das gerne auch erweitern, zu Männern, die in Arbeitsverhältnissen sind, die das nicht zulassen. Ja? Wenn jemand Schichtarbeit macht oder auf Montage ist 3 Wochen, kannst du nicht sagen, so, ich möchte aber, dass du jeden Abend abspülst. Das geht halt nicht. Ja? Also es gibt schon Fälle, da ist das Privilegierte, wir sind alle zu Hause, alles ist supi, geht halt nicht. Ne? Aber eine Sache hat sie noch angeführt und die, ja, dem muss man sich zu Gemüte führen. Und auch mit Zahlen und Fakten ist ökonomische Gewalt. Also es ist ja schon dieses unbestimmte komische Gefühl, das man sicherlich hat, auch gerade wenn man vielleicht noch in Elternzeit ist oder vielleicht keinen Betreuungsplatz bekommen hat und das Kind noch länger zu Hause ist, kommt so ein komisches Gefühl, ja, mache ich das jetzt aus meinem Ersparten oder jetzt verdient nur noch er Geld, kriege ich dann Taschengeld. Und auch dieses klassische Miss Moneypenny, zahlt er in ETF für mich ein oder in eine andere Altersvorsorge oder haben wir ein gemeinsames Konto, all diese Dinge. Aber es ist halt viel krasser tatsächlich, ja, weil da sind wir in einer sehr privilegierten Bubble, wo man irgendwie immer noch miteinander spricht und auf Augenhöhe ist. Aber das ist eben nicht überall so. Und ich lese hier vor von in meiner Auflage Seite 133, da schreibt sie: Ich möchte an dieser Stelle wirklich nochmal ganz deutlich herausarbeiten. Wir leben offenbar in einem Land, in dem einerseits 63% aller verheirateten Frauen zwischen 30 und 50 von ihrem Partner teilweise oder komplett finanziell abhängig sind. 63%. Und andererseits die viert- und fünfthäufigste psychische Gewaltform in Paarbeziehungen, das penible Kontrollieren und Rapport ablegen über die Ausgaben von Frauen ist. Und es ist uns als Gesellschaft einfach gar nicht bewusst. Wieso sprechen wir nicht ständig über diese Zahlen? Wieso sind die Zeitungen nicht voll damit? Und wieso sind Zusammenhänge kaum Teil irgendwelcher öffentlicher Debatten oder Talkshows? In was für einer Zeit leben wir eigentlich? Aber hey, wir sind doch angeblich alle längst gleichberechtigt. Zitat Ende.
Super, dass du die Stelle vorliest. Da möchte ich jetzt ich habe es mir selber ausgedacht, das Wort, nachdem mich dieses Maternal Gatekeeping immer so wahnsinnig gemacht hat, ist es ja so, dass auf der anderen Seite ein ganz krasses Financial Gatekeeping stattfindet, wo halt Frauen abgeschnitten werden vom Geld. Und eigentlich ist es ja so, das muss man mal anders denken, dass der Mann überhaupt nicht in dem Maße arbeiten gehen könnte, wenn sich nicht jemand zu Hause um die Kinder und um den Haushalt kümmert. Das heißt, eigentlich müsste alles, was er verdient, hälftig an die Person eigentlich noch mehr. Es sind ja 17-Stunden-Schichten, die man in 20 Berufen ausübt, wie auch vorher im Buch steht, an die Partnerin zu Hause gehen. Beziehungsweise ist es eigentlich auch wichtig, dass man ein gemeinsames Konto hat und dass auf dieses gemeinsame Konto erstmal alles eingeht. So. Und dass halt diese ganzen Altersansprüche, die der Mann durch diese Erwerbsarbeit erwirbt, dass die auch geteilt werden. Weil klar, also wenn man happy zusammenbleibt für immer, dann hat man das später, wie auch immer. Aber auch da hast du recht, wer verwaltet denn dann das Geld, was man dann im Alter gemeinsam hat? Dann ist das ja dann immer noch er, der sagt, naja, dann darfst du dir jetzt mal ein Kleid kaufen, aber nicht so ein teures. Und im Endeffekt hat sie ja genauso dafür gearbeitet. Aber wenn das Ganze dann getrennt wird, was passiert denn dann? Welche Ansprüche hat man denn dann? Ja, da guckt man nämlich in die Röhre.
Ja, und wir sind ja beide praktisch Veteraninnen, beide geschieden. Und ich muss sagen, ich finde auch, Teil dieses Systems ist die romantische Überhöhung des Heiratens. Das heißt nicht, dass ich Heiraten nicht gut finde, weil es tatsächlich in seinen Strukturen gut angelegt ist. Also es ist schon durchdacht, ja. Es ist zum Schutz der Frau. Mhm. Aber in einem patriarchalen, kapitalistischen System. Es sichert dich, es schützt dich, aber es kommt keine...
Der Versorgungsausgleich am Ende.
Auch der Trennungsunterhalt. Das kann niemand einfach morgen zur Tür rausgehen und dich ohne Geld dastehen lassen. Erben.
ja, das muss man dann einklagen.
Du musst es einklagen.
Riesenspaß.
Nicht lustig. Und da sind wir auch nochmal, wenn man ein Riesenfass auf, da müssen wir auch nochmal extra drüber sprechen. Eine große Klammer setzen hier. Note to myself. Wie Anspruchsdenken von Männern. Ich zahle dafür, da möchte ich das Kind auch sehen. Dann machen wir Wechselmodell, da muss ich nichts zahlen. Lange Geschichte. Aber ich finde, wenn man heiratet, ja, dann werden wir Frauen werden reingedüdelt in so ein, oh, mein perfektes Kleid, Tüll und Tränen, ich möchte einen Tag lang Prinzessin sein, ich möchte eine Boho-Wedding mit Pampasgras, Blumenstrauß und irgendwo in der Prairie möchte ich dann so einen Hochzeitsbogen und dann möchte ich eine Donut Wall und dann möchte ich eine Candy Bar und dann möchte ich eine Fotowand und man denkt die ganze Zeit über diese Scheiße nach, ja, sorry, aber nicht darüber, dass du in eine finanzielle Abhängigkeit gehst, bis in den Tod oder bis zur Scheidung, dass ab da alles 50-50 ist und darüber spricht niemand. Und eigentlich müsste diese große juristische Entscheidung, finanziell, juristisch, du änderst deinen Familienstand. Das ist eine Riesensache. Und zwar nicht, weil wir uns so lieben, ja, sondern weil wir unser Geld und unsere ganze rechtliche Stellung zusammenschmeißen. Du gibst viel weg, der Mann auch, ja, beidseitig schmeißt man zusammen und dann müsste man eigentlich ein Seminar machen. Wenn du kirchlich heiratest, dann musst du in so ein Eheseminar gehen, ja, normalerweise. Wenn du standesamtlich heiratest, gehst du einfach hin, meldest dich an, gut, in Berlin nicht so einfach, ist ein anderes Thema, und machst eine Unterschrift und hängst drin. Du kriegst noch nicht mal eine kleine Broschüre, wo drin steht, was es bedeutet. Wenn du Glück hast, hast du einen Standesbeamten oder eine Standesbeamtin bei der Anmeldung, die dir zwei Sätze dazu sagt. Aber ansonsten lassen dich da alle einfach reinlatschen. Ich finde es unfassbar. Und da wird nicht drüber gesprochen, machen sie sich Gedanken, wie sie das finanziell machen, wenn sie Kinder bekommen. Haben sie sich überlegt, wie sie sich gegenseitig absichern? Wollen sie einen Ehevertrag, der vielleicht bestimmte Sachen ausschließt? Ja, auch im Falle, wenn es vielleicht nicht klappt, wovon keiner ausgehen will, ist manchmal auch ganz hilfreich, weil man dann einfach auch weiß, wenn es wirklich mal hart auf hart kommt, müssen wir darüber nicht streiten. Um Geld, das ist eine gute Sache, ja. Aber darüber redet niemand. Und diese wirtschaftliche, finanzielle Sache, das ist ein systemischer Fehler, der Frauen unterdrückt und klein macht. Nicht nur hier, sondern auf der ganzen Welt.
Ja, ich finde aber trotzdem, dass gerade wenn Kinder im Spiel sind, ist es eigentlich wahnsinnig wichtig zu heiraten. Und zwar nicht aus Romantik und der Boho-Kranz in der Prärie, sondern weil man in diesem System Ehe dann quasi eine Basisversorgung hat. Also man hat halt diesen Versorgungsausgleich am Ende. Nehmen wir mal an, es geht alles auseinander. So, man hat aber auch Anspruch auf die Hälfte der in der Ehe erworbenen Güter, was auch immer da an Vermögen an, also so, das kann einem niemand wegnehmen. Wenn man jetzt aber sagt, oh, ich bin total modern und ich hier die Ehe ist doch, das ist doch nichts und man ist nicht verheiratet, dann kriegt man nichts. Nichts kriegt man, nichts. 30 Jahre ist man zusammen mit dem Typen und macht alles und hier Kinder und Haushalt und was auch immer und du am Ende kriegst du gar nichts. Deswegen, also der Grund, warum man heiratet, das ist schon ganz schön wichtig. Aber man, das ist ja trotzdem nur so ein Sockelbetrag.
Ja.
So, also man sollte dann schon darüber nachdenken, was ist denn fair, was hier in der Ehe geleistet wurde. Und das ist nicht, ich gehe ins Büro und krieg am Ende Geld und du sitzt ja sowieso nur auf dem Sofa, sondern also da sollte schon auch nochmal die Leistung, die da zu Hause erbracht wurde, im Care-Bereich mitgedacht werden und vertraglich festgehalten werden. Aber also wenn man all das nicht denkt, ist schon mal so eine Sockelversorgung, Basisversorgung schon mal gut, bitte heiraten.
Ja.
Und ist dann auch egal wie, das ist ja auch, da wird sich so viel Gedanken gemacht über diesen einen Tag und nicht über die Jahrzehnte, die dann kommen. Das ist ein bisschen so wie, da wird sich wahnsinnig viel Gedanken gemacht über den Tag der Geburt und nicht, was das danach alles bedeutet. Das sagst du ja auch richtig, hier so ein Eheseminar, ja, aber also so ein Geburts-, so ein was ist denn Elternschaft? So ein Seminar wäre halt auch super. Und also all das, es ist, wird immer auf diesen einen Punkt fokussiert und nicht auf das, also es ist ja der Anfang von ganz viel, was dann kommt.
Es kümmern sich ja auch alle um dich, wenn du schwanger bist und hinterher ist wurscht, weil dann ist das Kind ja da. Aber auch im Geburtsvorbereitungskurs wird der darüber überhaupt nicht, naja, egal. Also viele, viele Dinge, die da falsch laufen. Wir haben auch letzte Folge ja schon drüber gesprochen und alles hängt am Ende zusammen damit, dass nicht sichtbar ist, was Frauen leisten und zwar unabhängig davon, ob sie in Männersystemen, nenne ich es jetzt mal, in kapitalistischen Systemen funktionieren. Also wenn ich da arbeite, bin ich messbar. Auch wieder mit einem anderen Maß, okay, aber ich bin messbar, ja. Und wenn ich nicht in diesem kapitalistischen System arbeite, ist es nicht messbar, nicht sichtbar und nicht wertgeschätzt. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und deshalb müssen wirklich alle dieses Buch lesen. Das ist eigentlich das ist das Fazit. Alle sollten dieses Buch lesen. Wollte ich die ganze Zeit sagen, ja, da wird immer so über Wut gesprochen. Ich bin gar nicht so wütend geworden. Ich nehme alles zurück.
Ja, ich erinnere mich.
Ich nehme alles zurück. Ich bin doch schon wütend, aber es ist jetzt Gott sei Dank nicht so, dass ich Herzrasen bekommen habe. Aber das Buch ist wirklich ein Buch, das man vor allem sehr gut verschenken kann, würde ich jetzt mal sagen. Also ich gehe mal davon aus, dass unsere HörerInnen Menschen sind, die sich mit dem Thema Feminismus auseinandersetzen und jeder...
Aber vielleicht auch als Startpunkt.
Ja, eben.
Also ich habe es auch vielen empfohlen, die so, keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus, aber irgendwie läuft es scheiße.
Ja.
Und ich sage, ja, hör doch mal rein. Also es ist quasi so eine Serviceleistung.
Unsere.
Wir lesen die Bücher schon mal vor. Ja, unsere Serviceleistung.
Ja.
Wir lesen die Bücher schon mal vor und bringen die niedrigschwellig hier so ein paar Punkte an. Also es wäre natürlich super, wenn du im Nachgang das Buch liest. Aber muss auch nicht sein, das ist so ein, hier so ein kleiner, hier so ein Ausblick in was könnte sein.
Aber wir sind jetzt nicht Blinkist. Hier das Management Summary. warte mal, 224 Seiten, das sind die wichtigsten... Das ist das Fazit, wenn du das weißt, brauchst du das Buch nicht mehr lesen. Nein, lies das Buch. Da sind wirklich viele, viele gute Fakten drin. Es ist mega unterhaltsam geschrieben. Also ein großes Lob an Alexandra.
Wir machen nur ein bisschen Appetit.
Ja, absolut,
absolut. Wir machen ein bisschen Appetit. Meinem Gehirn läuft schon das Wasser im Mund zusammen.
Ja. Was ich lustig fand, man merkt so ein bisschen, dass sie das ganze Buch über versucht hat, ganz knallhart persönliche Erfahrungen rauszuhalten, was uns nie gelingt. Und ganz hinten habe ich so das Gefühl, okay, jetzt musste das Buch fertig werden und dann vermischt sich so langsam, was echt süß ist, sehr sympathisch, weil sie dann anfängt eben doch mal was zu erzählen, wie eben diese Filmabende, wo es dann nicht so läuft. Sie erzählt auch von diesem Deal, den sie hat, aber das möchte ich nicht vorwegnehmen. Wenn du irgendwo in einer Zeitschrift über ihr Buch gestolpert bist, hast du über diesen Deal mit dem Wochenenden eh schon gelesen. Ich fieber jetzt schon darauf hin, diesen Punkt hier zu Hause anzubringen. Mega Deal.
Und jetzt verrate.
Na gut, verrate den Deal noch schnell. Der letzte Spoiler zum Buch. Lies das Buch, denn Alexandra hat einen geilen Deal und sie findet ein bisschen lustig anscheinend, dass sie immer darauf angesprochen wird, aber es ist einfach ein Mega-Deal. Und zwar hat sie den Deal, dass der Mann und sie alle paar Wochen nimmt einer die Kinder und fährt weg. Oder die Person, die frei hat, darf selber wegfahren. Aber auch mal so alleine zu Hause sein. Oh, schön.
Alleine zu Hause?
Ja. Weißt du, und dann kannst du einfach so aufs Sofa liegen und Dinge tun.
Ich will nämlich immer gar nicht raus.
Ich möchte auch nur.
Ich bin nicht so ein Draußentyp.
Ah, wobei im Moment fabuliere ich so in meinem Kopf von so einem crisp bezogenen Hotelbett. Weißt du, wo die Bettwäsche so knistert und dann lege ich
das
mich da.
Das ist aber auch sehr elitär, dass man sich das leisten kann.
Ja, ich weiß, ich spare ja auch. Mein Mann gibt mir Haushaltsgeld. Ah, nee, warte mal. Das musst du jetzt selber überlegen, wie ich das mache. Vielleicht ist es auch eine Jugendherberge mit sehr gut gewaschener Bettwäsche. Think about it. Aber die beiden haben den Deal und haben einfach die Abmachung, dass jeder mal einfach den Kopf frei kriegt und man einfach nicht sich so krass auflöst in diesem Familienstrudel. Und das trifft ja nicht nur uns, das trifft auch die Männer. Manche Männer sind dann einfach sehr ego und ziehen sich raus. Ja, und sind lange im Büro oder haben ihre Sportverabredungen. Aber manche hängen einfach auch mit zu Hause drin und leiden darunter auch, dass sie einfach keine Zeit mehr für sich haben, sondern wir alles zusammen machen. Und ich glaube, ich meine, ich liebe meine Familie und ich glaube, das ist auch das Fatale, dass wenn du dann dein Wochenende planst, dass du immer denkst, ach nee, das machen wir aber dann doch zusammen, oder? Nee, das machen wir aber auch zusammen. Da kommen aber dann alle mit, oder? Und am Ende hast du wieder alles mit allen gemacht, aber nichts für dich. Und zwar aus Liebe, also tatsächlich, weil ich die gerne mag. Ich bin gerne mit denen zusammen und umgekehrt weiß ich, es würde mir sehr gut tun, irgendwas ohne die zu machen. Und sie schreibt auch, und da spricht sie mir aus der Seele, Alexandra, auch ich möchte gerne einmal einen Gedanken zu Ende denken, ganz alleine.
So minimal sind unsere Anforderungen.
Ja. Insofern, verschenkt das Buch, kauft das Buch, lest das Buch. Und wie gesagt, schenkt es vor allem vielleicht den Frauen und Männern, von denen ihr denkt, die sollten auf jeden Fall mal sich darüber Gedanken machen und sind vielleicht selber ein bisschen wie Onkel Günther. Ja, also es gibt ja auch Frauen, die sagen, naja, das hab ich mir halt selber so aus. Da habe ich, wollte halt Kinder, jetzt ist halt so. Ne? Nee, ist eben nicht. Das ist kein Schicksal, ja, sondern...
Es ist das System.
Es ist das System. Gott, wir wiederholen uns. Es ist das System.
Ja, aber so ist es, so ist es, so ist es, Christine, ja. So ist es. Übrigens wollte ich dir noch sagen, für mich ist ja unser Podcast meine kleine Mie-Auszeit.
Ja, ich kann es auch immer kaum erwarten, bis wieder soweit ist.
Da können wir auch endlich mal Gedanken zu Ende denken, Punkt.
Ja, und ich verbringe auch viel zu viel Zeit damit, diese Bücher zu lesen und so Sachen vorzubereiten und den Podcast zu schneiden. So, ich könnte jetzt auch Geld verdienen. Ach, egal, komm. Aber wie gesagt, das Buch ist gut für EinsteigerInnen, aber auch für Leute, die nochmal die Zahlen cool an einem Ort zusammengefasst haben wollen. Im letzten Kapitel, auch Spoiler, fasst sie die wichtigsten Gegenargumente sozusagen auch nochmal zusammen. Und ganz wichtig...
11.000 Stunden.
Oh ja. Yeah.
Unbezahlte Care-Arbeit.
Und wichtig ist eben diese Bewusstwerdung der eigenen Rolle. Denn es ist nicht deine eigene Schuld. Oder wie Arthur Schopenhauer bestimmt nicht auf das Schicksal der Frau zugeschrieben hat, aber dieses berühmte Zitat, der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Weil, übersetzt, das System sagt dir eben auch ein bisschen, was du wollen willst, ja. Da arbeitet sie sich ganz hinten, wie gesagt, da kommen dann die privaten Wutgeschichten, arbeitet sie sich nochmal ganz krass an Adventskalendern und Schultüten ab.
Oh ja, und da fasse ich mich auch selber an die eigene Nase.
Ja klar, aber da wären wir bei der emotionalen Arbeit und bei dem, ich möchte doch auch eine schöne Kindheit für meine Kinder. Ich möchte, dass das schön ist. Ich möchte, dass es ein schöner Kindergeburtstag ist, Barbara, ne? Wir und Kindergeburtstage und Torten, Berlin-Mitte, Trendvulkan Berlin, Kindergeburtstag, Trend des Monats, Einhornparty mit...
Ja. Gut, das steht alles in dem Buch drin. Aber was mir noch wichtig wäre, am Ende zu erwähnen, um jetzt auch wieder die Männer mit ins Boot zu holen, sie sagt halt auch, das ist... da fehlen halt auch, fehlt die Sozialisation und es fehlen die Vorbilder. Weil gerade in unserer Generation haben wir alle Väter, die eigentlich nicht anwesend waren. Und wie soll man es dann lernen? Wie soll man denn dann wissen, wie es geht?
Ja.
Also wir sind da alle auf Neuland und wir sitzen alle im selben Boot. Und wir wollen es ja eigentlich auch alle anders machen.
Ja, und ich möchte auch nochmal einen ganz lieben Gruß an Patricia Camarata schicken, die das Buch Raus aus der Mental Load Falle geschrieben hat, die uns ja auf Instagram geantwortet hat und die auch nochmal ganz klar gesagt hat, ja, es geht nicht darum, auch in einem Tag die Welt zu verändern. Es geht auch darum, einfach Wertschätzung zu bekommen und Sichtbarkeit zu haben für die Dinge. Also auch wenn ihr, und das wäre nochmal meine Triggerwarnung, ein bisschen wie bei Mental Load, Obacht, wenn ihr mit angezündeter Lunte das Buch zur Seite legt. Ja, es geht darum, in Baby Steps im Privaten anzufangen. Und sie schreibt nochmal, gerade wir privilegierten Frauen, die wir uns darüber Gedanken machen können, haben eine Verantwortung, in unserem Leben die Dinge zu verändern und anzustoßen. Für gerade auch die Frauen, Women of Color, Menschen, die sozial nicht so gut gestellt sind wie wir. Wir müssen vorangehen. Und ja, gerade wir dürfen uns nicht retraditionalisieren, weil es gemütlich ist, weil der Mann irgendwie viel verdient, kann ich jetzt irgendwie nur noch Kindergeburtstage organisieren. Nein, wir müssen sehr bewusst sein, in was für einer Welt wir leben, in wie vielen Schattierungen Diskriminierung passiert und was noch an Nachholbedarf da ist. Übrigens,
so einen Applaus.
Und damit haben wir diese Woche auch gar keinen Aufreger der Woche, denn die Wut aus diesem Buch ist schon der Aufreger der Woche.
Wir haben uns die ganze Zeit aufgeregt. Yeah! Mein Blutdruck ist bei, ich weiß nicht, die Zahl 210, was ist schlecht?
Ist, glaube ich, hoch, ja. Katharsis. Ich fühle mich wie neu.
So, jetzt wütend ins Wochenende.
Yeah! Wenn ihr diesen Podcast gut findet, dann schreibt uns doch zum Beispiel auf Instagram. Da kann man uns gut finden unter die Leserinnen. Lasst uns doch einen Kommentar da, egal auf welcher Plattform du diesen Podcast hörst. Und natürlich freuen wir uns auch über ein Rating. Okay. Fünf.
Hey, komm, also fünf.
Fünf, ja.
Kann man schon mal machen.
Ja,
ist ja nicht ausschließend. Ist ja, dass man, dann sind die verbraucht für den Monat. Kann man schon mal.
Ja. Also wenn du weiterhin auch zuhören willst, wie wir schlauer werden von Buch zu Buch und wütender.
Das baut alles aufeinander auf. Das baut alles aufeinander. Wir haben jetzt auch einen Plan gemacht. Also nee, den hatten wir natürlich die ganze Zeit. Aha. Aber einen Plan. Also es ist hier quasi ein Seminar.
Ja. Pro Seminar 1.
First Step Seminar.
Ja. In diesem Sinne danke ich dir sehr für den wütenden Austausch, Barbara.
Ich danke dir. Ich fühle mich wie neugeboren.
Bis zum nächsten Mal.
Au revoir.
Bye, bye. Ciao, ciao.
Tschüss.
Diese Woche sprechen wir über einen brandaktuellen Bestseller. Wir sind doch alle längst gleichberechtigt. 25 Bullshit-Sätze und wie wir sie endlich zerlegen. Eine wütende Abrechnung mit dem Patriarchat, die jede Frau lesen sollte. Wir haben das Buch gelesen. Fertig.
Mega, mega. Du bist die Queen der Zusammenfassung.
Gelandisch gelernt.
Ich bin die Queen der Abschweifung.
Ich mache jetzt mal Stopp. Ich mache jetzt mal Stopp.